Ein Schwangerschaftsabbruch muss nicht schlimm sein. Ein Schwangerschaftsabbruch muss einen nicht traurig machen. Ein Schwangerschaftsabbruch muss keine negative Erfahrung im Leben sein. Wir kreieren als Gesellschaft die Idee darum, die Leuten dann das Gefühl gibt, dass es das ist.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das ja nach wie vor von Scham, Unsicherheit und Stigmatisierung geprägt ist, nämlich den Schwangerschaftsabbruch. Mein Gast ist Hanna Kleeberg. Sie setzt sich dafür ein, dass niemand einen Schwangerschaftsabbruch alleine durchstehen muss. Mit ihrer Initiative Abortion Buddy schafft sie einen Raum, in dem Betroffene nicht nur aufgefangen, sondern auch gestärkt werden durch persönliche Begleitung, Wissen und solidarische Unterstützung. Denn obwohl Paragraph 219a, also das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, inzwischen abgeschafft wurde, steht der Abbruch in Deutschland weiterhin im Strafgesetzbuch. Nur wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, bleibt er straffrei. Mit Hanna spreche ich über die rechtlichen Hürden, die emotionale Belastung, aber auch über gesellschaftliche Verantwortung und darüber, wie wir offener, ehrlicher und solidarischer mit dem Thema umgehen können. Es ist eine Folge geworden, die aufklärt, berührt und Mut macht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Hey Hanna, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
Sehr, sehr gerne. Wie geht's, wie steht's?
Ganz gut. Also ich freue mich total, immer wenn es Öffentlichkeit zu diesem Thema gibt und ein schönes Format, wo ich darin sprechen kann und glaube, dass das Thema gut aufgehoben ist und deswegen sehr gut.
Absolut. Ich freue mich auch riesig, dass wir heute über das Thema sprechen, dass wir dem Thema die Bühne geben, die es auch einfach verdient. Bevor wir so richtig reingehen, magst du dich zu Beginn nochmal ganz kurz selber vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
Gerne. Ich bin Hanna Kleeberg. Ich lebe in Berlin jetzt schon ein paar Jahre und eigentlich bin ich Unternehmerin im Food- und kulinarischen Bereich. Also ich habe 2022 mein Unternehmen Herrlich Dining gegründet. Mache also was sehr anderes eigentlich hauptberuflich, habe aber am gleichen Tag, wo ich Herrlich Dining gegründet habe, auch Abortion Buddy gegründet, eine Initiative, die Menschen bei Schwangerschaftsabbrüchen begleitet, und das sind so die zwei Hauptthemen meines Lebens, also Essen, jung in Berlin sein und eben mein Einsatz für Schwangerschaftsabbrüche.
Ja, über Abortion Buddy wollen wir heute genauer sprechen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, damit zu starten?
Ich hatte einen Berührungspunkt mit einem Schwangerschaftsabbruch und habe dann sehr unmissverständlich verstanden, wie einsam Schwangerschaftsabbrüche sind und mit was für einer Emotionslast Menschen da gelassen werden, die ich für nicht nötig gehalten habe, weil ich, anders als es vielleicht in vielen Köpfen der Leute herumschwirrt, den Schwangerschaftsabbruch als solches nicht als unbedingt belastend erzählen möchte, sondern eher die gesellschaftlichen Umstände darum herum und unser nicht darüber sprechen. Und ich hatte dann viele Gefühle, die meiste davon drehten sich um Wut und um natürlich auch eine Traurigkeit. Und ich dachte, das kann eigentlich nicht sein, dass es kein Angebot oder keine Initiative gibt, die dafür sorgt, dass das eben nicht alleine erlebt werden muss in prekären oder unter prekären Umständen in Deutschland. Und hatte dann in Holland ein ähnliches Projekt gesehen. Da geht es aber eher um Gehwegsbelästigung, weil in den Niederlanden sind die Kliniken, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, die Adressen sind öffentlich. Deswegen haben die eine viel größere eben Belästigung auf den Gehwegen davor. Und da sind die Buddies dann eher dafür da, dich dort durch diese Leute, durch die sogenannten LebensschützerInnen durchzuleiten. Und das, was ich dann hier in Deutschland begonnen habe, war eher die Idee, tatsächlich Leute zu begleiten bei dem Prozess.
Ja, das Thema Abtreibung bringt natürlich auch ganz viel Scham mit sich. Viele Leute sprechen weder mit FreundInnen noch mit der Familie noch mit dem Partner darüber. Warum ist das so?
weil wir es versäumt haben, darüber den Umgang überhaupt möglich zu machen. Die Leute schämen sich so enorm, weil sie glauben, dass sie etwas Falsches machen, dass sie etwas machen, was verboten ist, was eben auch damit einhergeht, dass es im Strafgesetzbuch steht. Sie sind traurig und sie wissen nicht so richtig wohin, wohin mit dieser Trauer, weil es so eine Entscheidung ist, die man ja selber getroffen hat. Und dann erklärt einem ein Stigma in der Gesellschaft, du bist schuld an deiner Situation, also hast du auch kein Recht, darüber traurig zu sein. Hm. Die Leute finden nicht die richtigen Worte, also erzählt man es lieber niemandem. Und das ist das Einschneidendste daran. Alle haben dazu eine Meinung und sehr wenig Ahnung und laden dann diese Meinung oder diese vermeintliche politische Haltung bei den betroffenen Personen ab, die eben diesen medizinischen Prozess mitmachen.
Ja. Wie kann man sich denn eure Begleitung bei Abortion Buddy genau vorstellen? Das ist wahrscheinlich sehr individuell, ne?
Genau. Also grundsätzlich kann man sich bei uns per Mail oder per Instagram melden. Und dann, wenn man in Berlin wohnt, haben wir hier in Berlin eine Ortsgruppe. Die haben wir zusammen mit Doctors for Choice organisiert. Und da haben wir eben Buddies, die einen Workshop durchlaufen haben, die dann Begleitungen vor Ort anbieten. Das bedeutet, von den Operationen abgeholt zu werden oder eben auch bei einem medikamentösen Abbruch begleitet zu werden, nach Hause gebracht zu werden, zu Hause einen Tee gekocht zu bekommen, aber auch bei der Terminfindung zu helfen, allgemein beratend da zu sein, zuzuhören. Das ist auch ein enorm großer Teil von unserer Arbeit. Und dann über Berlin hinaus biete ich dann noch quasi eine telefonische Versorgung an. Also ich spreche sehr viel mit Leuten, die noch im Prozess sind, die einfach mal von jemandem hören möchten, was da eigentlich so passiert oder die ihre Gefühle wo lassen wollen, wo es einen urteilsfreien Raum gibt.
Ja, voll gut, voll schön. Lass uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf diesen rechtlichen Aspekt eingehen. Ja. Du hast es gerade schon angerissen, dass das natürlich auch so einen ausschlaggebenden Grund hat, warum sich viele Leute auch dafür schämen. Seit dem 19. Juli 2022 ist Paragraph 219a, also das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, aus dem deutschen Strafgesetzbuch gestrichen. Ärztinnen und Ärzte können jetzt also Informationen über Abtreibungen bereitstellen, ohne Strafanzeigen oder Strafverfolgung fürchten zu müssen. Paragraph 218 besteht allerdings noch. Kannst du mal erklären, was da genau geregelt wird? Vielleicht kannst du mal einen groben Abriss geben, weil ich würde gerne gleich auf die einzelnen Aspekte noch genauer eingehen.
Ja, also Paragraph 218 besagt, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht erlaubt sind. Also sie sind in Deutschland, sie stehen unter Strafe. Und da steht auch Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Dann kommt aber dieser Satz, der sehr entscheidend ist, unter bestimmten Bedingungen sind sie straffrei. Das heißt, sie sind nicht legal, sie sind nur machbar, wenn man sich eben an diese Bedingungen, die Voraussetzungen hält. Diese Voraussetzungen sind, dass der Schwangerschaftsabbruch nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche stattfinden darf. Dann gibt es eine Beratungspflicht. Das heißt, man muss an einer staatlich anerkannten Beratungsstelle ein sogenanntes Schwangerschaftskonfliktgespräch führen. Danach muss man 3 volle Kalendertage warten. Das heißt, wenn ich dieses Gespräch an einem Montag hatte, darf ich frühestens einen Schwangerschaftsabbruch an einem Freitag stattfinden lassen. Und dann gibt es noch die Sonderregelung, dass zum Beispiel bei medizinischer Notfallsituation, also wenn die schwangere Person akut gefährdet ist durch die Schwangerschaft, oder zum Beispiel die Schwangerschaft die Konsequenz einer Vergewaltigung war, dann ist auch ein Schwangerschaftsabbruch straffrei.
Hm. Ja, lass uns vielleicht so ein bisschen auf die einzelnen Aspekte mal eingehen. Zuallererst natürlich dieses Konfliktgespräch. Ich glaube, viele haben da extreme Angst vor, weil sie nicht wissen, was erwartet mich da. Wo kann man sowas machen und was erwartet einen?
Das kann man in staatlich oder sollte man auch ausschließlich in staatlich anerkannten Beratungsstellen machen. Das bietet zum Beispiel Pro Familia an. Die gibt es deutschlandweit. Die AWO aber auch die Diakonie. Es gibt eine Seite familienplanung.de im Internet. Da kann man in der seiner Umgebung oder ihrer Umgebung die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen finden, die staatlich anerkannt sind und auch das staatlich anerkannte Beratungsformular danach abgeben dürfen. Und in diesem Gespräch passiert eigentlich erstmal nichts, außer dass man da jemandem gegenüber sitzen hat, dem man mal kurz die Lage schildert. Denn das ist das Allerwichtigste, finde ich, zu sagen. Nach so einem Gespräch darf der Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch nicht verneint werden. Also in diesem Gespräch gibt es niemals den Ausgang, dass gesagt wird, du bekommst diesen Schein nicht, sondern es ist ein ergebnisoffenes Gespräch, wo man auch viele Fragen stellen kann, wo man wichtige Informationen bekommt. Man bekommt auch teilweise Listen für Praxen, die eben die Abbrüche anbieten, wo man sich danach melden kann. Trotzdem, und das ist mir enorm wichtig zu sagen, ist das eine Bevormundung. Und es ist eine Unterstellung und es ist nicht in Ordnung, dass man Menschen in eine Situation bringt, in der sie mit fremden Leuten über ihre privaten Entscheidungen und über ihren Körper sprechen müssen und das Gefühl bekommen, in einer Rechtfertigungshaltung zu sein dazu. Auch diese dreitägige Wartezeit nach diesem Beratungsgespräch macht eine ohnehin schon belastende, prekäre, potenziell belastende Situation nicht einfacher. Auch weil es da teilweise ja um Tage geht. Also wir haben eben diese 12-wöchige Frist nur. Und jeder Tag, der da verstrichen wird, bedeutet am Ende mehr Stress und potenziell auch die Gefahr, dass ein Abbruch nicht mehr möglich ist. Das heißt, das ist eine Bedingung, der ich sehr, sehr kritisch gegenüberstehe.
Ja, kann ich voll verstehen und bin da auch voll bei dir. Ich habe auch eine Studie rausgefunden oder rausgesucht eher von der University of California und die hat zum Beispiel ergeben, dass 95% der Menschen, die abgetrieben haben, ihre Entscheidung auch 5 Jahre später nicht bereuen. Stattdessen sollen diejenigen, die nicht abtreiben konnten, unter seelischen Schäden leiden, was dann natürlich auch krasse Auswirkungen auf das geborene Kind hat. Also diese Argumentation so, bist du dir wirklich sicher oder musst du dich immer rechtfertigen? Ich glaube, viele Leute, die sich für eine Abtreibung entscheiden, sind sich da auch einfach sehr sicher, oder?
Absolut. Viele Leute sind auch in der Entscheidung gar nicht wackelig, aber werden dann durch den Prozess wackeliger gemacht, weil sie das Gefühl auf einmal haben von, wieso ist mein Bauchgefühl, hätte ich dieses Bauchgefühl nicht ad hoc haben sollen? Hätte ich nicht, als ich den positiven Test in der Hand haben sollen, denken wollen, ich möchte das nicht? War das falsch von mir, dieses Bedürfnis zu haben? Mein wichtigster Satz, den ich da immer mit auf den Weg gebe, ist, ein Schwangerschaftsabbruch muss nicht schlimm sein. Ein Schwangerschaftsabbruch muss einen nicht traurig machen. Ein Schwangerschaftsabbruch muss keine negative Erfahrung im Leben sein. Wir kreieren als Gesellschaft die Idee darum, die Leuten dann das Gefühl gibt, dass es das ist. Aber ich habe noch nie eine Abtreibung begleitet, die leichtfertig passiert ist. Ich habe noch nie eine Abtreibung begleitet, auch im Nachhinein nicht, wo jemand diese Entscheidung bereut hat. Ich habe aber sehr viele Schwangerschaftsabbrüche begleitet, wo Leute unter dem Prozess gelitten haben, der durch diese Bedingungen hervorgerufen wird.
Viele stellen sich auch die Frage, muss ich dem Erzeuger irgendeine Entscheidungsmacht geben? Kann der das mitentscheiden?
Nee, das, glaube ich, muss jede Person individuell entscheiden. Das hängt ja auch stark einfach davon ab, in was für einer Beziehung man zu der Person steht, von der man eben schwanger ist. Es gibt keine gesetzliche Grundlage dazu. Also man darf einen Schwangerschaftsabbruch, wenn man sich an diese Bedingungen laut Paragraph 218 hält, durchführen, ohne eine andere Person in Kenntnis darüber zu setzen.
Was würdest du denn Schwangeren raten, die von außen Druck erfahren, von der Familie, von FreundInnen? Du hast es vorhin schon so angerissen, dass man eher den Austausch meidet, weil man schon weiß, dass da irgendwie jeder seine eigene Meinung hat. Aber was ist, wenn man offen damit umgeht und dann aber auch sehr starken Druck bekommt?
Es ist eine sehr schwierige Situation, die mir grundsätzlich immer sehr leid tut, wenn Menschen das passiert, weil ich jeder Person wünschen würde, dass es mindestens eine Person gibt, die sagt, auch wenn ich nicht deiner Meinung bin und auch wenn ich mich anders entscheiden würde, es ist dein Körper und es ist dein Leben und es ist dein Bedürfnis. Mhm. Und da sollte eigentlich keine weitere Diskussion, nicht eine Sekunde drüber vonnöten sein, wenn ein Mensch mir gegenüber sitzt und sagt, so möchte ich das und das will ich, dass das mit meinem Körper passiert. Wir sind bei Abortion Buddy gerade in diesen Fällen dafür da, das neutrale Gegenüber zu sein, was das ersetzt, wenn das nicht im privaten Umfeld vorhanden ist, was sehr oft der Fall ist. Das kann durch kulturelle, religiöse Gründe sein, das kann Partnerschaftskonflikte haben, das kann aber auch irgendwie, ganz häufig erlebe ich Leute, die sagen, meine eine Freundin hatte echt Schwierigkeiten, schwanger zu werden, die hat das richtig lange probiert und mir passiert das jetzt einfach so und ich möchte das und nehme das nicht an und gehe damit vermeintlich undankbar um. Also es gibt auch in woken, aufgeklärten Kreisen diese Gefühle, weil man sich schuldig fühlt, weil Schwangerschaft generell ein aufgeladenes Thema ist. Mhm. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Momente, in denen wir als Abortion Buddies aber funktionieren können, ist eben zu sagen am Telefon, ich habe da keine Meinung zu und ich möchte dir einfach nur zuhören und ich möchte für dich da sein, egal was du machst und egal wie du dich entscheidest, egal wie es auch dir mit dieser Entscheidung geht. Also ich bin auch für dich da, wenn du das machst und es bereust, und ich bin auch für dich da, wenn du dich für die Schwangerschaft entscheidest und auch das bereust. Hm. Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen diese Verurteilung in unser Miteinander herausnehmen und einfach Menschen ihre Gefühle haben lassen, die sie haben möchten.
Absolut, voll. Nach den 3 Tagen Bedenkzeit muss man dann eine passende Praxis finden, die den Abbruch dann auch durchführt. Das ist tatsächlich auch gar nicht so eine einfache Angelegenheit.
Das ist gerade, je nachdem, wo man in Deutschland lebt, kann das eine riesige Herausforderung sein. Die Versorgungslage ist schlecht, das kann man nicht anders leider sagen. Mhm. Es werden immer weniger Praxen, die das anbieten. Und teilweise müssen Menschen sehr weit fahren, sehr viele Telefonnummern anrufen und auch leider warten und eben den passenden Termin erstmal finden. Auch da kann Abortion Buddy bei helfen. Ich kann nämlich auch sehr gut verstehen, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, 20 Telefonnummern anzurufen und immer wieder diese gleichen 3 Sätze zu formulieren. Ich bin schwanger, ich möchte es nicht sein.
Ja.
Ich möchte einen Termin, um einen Schwangerschaftsabbruch zu besprechen. Und auch da kann man eben unterstützend funktionieren. Vor allen Dingen hier in Berlin nutzen wir unser Netzwerk an sehr tollen Arztpraxen, die wir kennen, um Leuten zu sagen, hey, wäre doch vielleicht eine Anlaufstelle, weil natürlich auch die Bedürfnisse mitgedacht werden müssen. Ich wünsche eigentlich jeder schwangeren Person, ob jetzt im Schwangerschaftsabbruch oder in einer weiterführenden Schwangerschaft, sich aussuchen zu können, von wem man da betreut wird.
Voll. Eine Sache, die ich auch richtig krass fand, war, dass in den letzten 20 Jahren die Anzahl der Praxen und der Kliniken immer weiter abgenommen hat. Also das ist mittlerweile fast halbiert. Was denkst du, woran das liegt?
Ich glaube, ein enormer Aspekt passiert schon viel früher, nämlich im Studium, dass Schwangerschaftsabbrüche kein fester Bestandteil der Ausbildung sind. Und da haben wir so wunderbare Organisationen wie Medical Students for Choice, die selbst organisiert sogenannte Papaya-Workshops machen, die sagen, wir möchten das lernen, warum wird das hier nicht angeboten? Und wenn man das eben damit im Studium schon Kontakt hat, dann ist man natürlich später, wenn man eine Praxis eröffnet, kommt einem jetzt nicht unbedingt das Thema von, okay, wir bieten hier auch Schwangerschaftsabbrüche an. Dann die Spätfolgen von 219a, also wenn ich das nicht erzählen darf und wenn ich darüber nicht informieren darf, dann vermittelt mir das ja auch als Ärztin das Gefühl von, oh, das ist irgendwie ein Thema, das ich vielleicht nicht anfassen sollte, oder möchte ich mich in meinem Berufsalltag denn damit beschäftigen, wenn das so aufgeladen ist? Hm. Da gibt es auch die berechtigte Sorge vor den Konsequenzen, die ich ja in meinem in meiner Arbeit eben auch kenne. Wenn man sich eben positioniert und mit dem Thema in Verbindung steht, dann setzt man sich auch der Gefahr aus von Leuten, die dagegen sind und die dann eben auch potenziell einen belästigen könnten in der Praxis oder im Privatleben. Also ich glaube, es gibt eben sehr viele Faktoren, eben auch das gesellschaftliche Stigma, was davor zurückhält, als angehende Ärztin, wenn man eine Praxis übernimmt, das anzubieten und mitzudenken. Und da muss man auf einer ganz anderen Ebene gegenwirken noch.
Ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass nicht jede Praxis, nicht jede Einrichtung auch jede Abtreibungsmethode anbietet, oder? Also ja. Was für Methoden gibt es denn überhaupt?
Es gibt zwei Methoden, um eine Schwangerschaft zu beenden. Es gibt die medikamentöse Methode. Da nimmt man zwei Medikamente ein mit einem Abstand von 24 bis 48 Stunden. Und dann gibt es den operativen Eingriff. Das kennt man umgangssprachlich als eine so ein Absaugen. Das passiert während einer OP.
Mhm. Was ich ganz spannend fand, war auch, dass ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch auch zu Hause möglich ist.
Mhm.
Dass man sich tatsächlich digital mit ÄrztInnen zusammenschließen kann und dann während, nach und auch vor der Medikamenteneinnahme durch Video- und Telefonberatung betreut wird.
Ja.
Finde ich irgendwie eine coole Lösung, vielleicht auch für den ländlichen Bereich. Ne?
Also es ist schade, dass es so eine Lösung geben muss, weil natürlich wünsche ich eigentlich allen Menschen, dass sie vor Ort eine Ärztin haben, mit der sie sprechen können.
Hm.
Das ist aber eine fantastische Initiative, auch von Doctors for Choice, dieser telemedizinische Abbruch, der so, so notwendig ist, weil ich glaube, wir unterschätzen, wie gefährlich es ist, wenn die Versorgungslage noch schlechter wird und wir nichts mehr dagegen tun. Denn da leiden Menschen, denen eine medizinische Versorgung nicht angeboten wird, wo sie ein Recht drauf haben.
Ja.
Genau, aber es gibt den Home Use, nennt man das auch. Wenn man medikamentös abbricht, dann nimmt man meist die erste Tablette, ich muss immer nachschauen, wie der Wirkstoff heißt, weil ich bin keine Ärztin. Mifepriston heißt das. Das stoppt quasi die Weiterentwicklung der Schwangerschaft, weil es ein Schwangerschaftshormon, das Schwangerschaftshormon Progesteron unterdrückt und hemmt. Und dann, das nimmt man in der Arztpraxis meistens, und dann nimmt man später zu Hause ein Medikament, das dann zu Wehen auslöst und eben das Abtragen des Schwangerschaftsgewebes initiiert. Und das kann man zu Hause machen.
Hm. Ich habe mit ein paar Freundinnen darüber gesprochen und da waren die tatsächlich in der Hinsicht so, boah, ich hätte so Angst davor, was da auch rauskommt.
Mhm.
Aber ich glaube, man hat da krassere Horrorvorstellungen im Kopf, als es letztendlich ist, oder?
Absolut. Es ist eigentlich in den allermeisten Fällen, wenn alles gut läuft, eine starke Periode. So kann man sich das vorstellen in den Blutmengen. Und dann, wenn man sich damit unwohl fühlt oder das Gefühl hat, das ist hier gerade irgendwie, gefällt mir das nicht und ich habe Angst, dann kann man sich jederzeit an eine Ärztin oder einen Arzt wenden.
Mhm.
Aber es ist keine, nicht Unmengen an Blut und man sieht auch nichts, was auf irgendwas hinweisen könnte,
ja.
Weil es geht um Schwangerschaftsgewebe.
Ja. Was sind denn sonst noch so typische Ängste oder Sorgen, die Betroffene mit dir teilen?
Häufig Angst vor Schmerzen. Die kann man bei der Ärztin auch ansprechen und dann bekommt man eben Schmerzmittel mitgegeben. Dann natürlich auch die Angst vor der Menge des Bluts. Die Angst vor dem Gefühl danach. Wie geht es mir danach? Die meisten Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch erleben, haben niemanden oder wissen nicht so wirklich in ihrem Umfeld, oh, wen frage ich denn mal, wie es einem 2-3 Wochen danach geht. Ich habe die sehr heilende Erfahrung gemacht, dass wenn man den Mut finden kann, seinen Schwangerschaftsabbruch in der Peer Group zu besprechen, dass es mehr Menschen passiert ist, als man denkt. Und dass man zu diesen Menschen eine sehr, sehr schöne Verbindung aufbauen kann, weil man etwas erlebt hat, was sonst nicht unbedingt hundertprozentig zu begreifen ist in der Komplexität der Gefühlssituation. Und das lohnt sich. Und andere Ängste sind eben auch, was ist, wenn ich danach nicht mehr schwanger werden kann?
Hm.
Was ist, wenn ich danach ein komisches Gefühl zu meinem Körper habe? Und das sind eben all solche Themen, die man besprechen sollte und wo dann eigentlich das Beratungsangebot hingehört, nämlich in die Nachsorge, dass wir uns darum bemühen, vielleicht auch durch in den staatlich anerkannten Beratungsstellen, dass es auch teilweise gibt, aber dass man eben da die Kapazitäten hinlegt auf Gesprächsgruppen einfach.
Voll. Ich finde auch den Fakt so wichtig, dass obwohl man bewusst abgetrieben hat, trotzdem trauern darf, ne?
Ja.
Ich finde, das wird oft auch so abgeschrieben, könnte ich mir vorstellen.
Es ist vor allen Dingen spannend manchmal zu beobachten für mich in den Begleitungen, wenn Frauen oder Menschen, die sehr ähnlich sind wie ich, was ihre politische Haltung angeht, also die links und progressiv und so sehr bedacht auf politische Korrektheit sind, dann sagen, ich habe mich fast nicht getraut, traurig zu sein, weil ich wollte nicht den Einbruch als solches in Frage stellen.
Hm.
Weil wir dann in so eine politische, kämpferische Haltung geraten, wo wir uns dann verbieten, vermeintlich, dass man auch darüber traurig sein darf, auch wenn man nicht daran glaubt, dass man da Leben beendet hat, sondern dass man einfach etwas erlebt hat, was anders ist. Und man hat ja auch eine Zukunftsvariante sich bewusst dagegen entschieden. Das ist ja eine Entscheidung, wie die nächsten Lebensjahre aussehen sollen. Und darüber darf man alle Gefühle haben, die man haben möchte und auch so lange man haben möchte.
Hm. Wie erlebst du eigentlich so den Umgang in den Kliniken? Ist da immer ausreichend Empathie vorhanden?
In den allermeisten Fällen, wenn ich Begleitungen gemacht habe, wurde danach positiv berichtet über medizinisches Personal, auch über die Personen, die in den Beratungsstellen arbeiten. Das möchte ich nämlich sehr hochhalten. Ich glaube, vor allen Dingen, wenn ich Leuten eins nehmen kann, dann die Angst vor dem Beratungsgespräch. Das kann man für sich nutzen.
Hm.
Da sollte man einfach hingehen und denen sagen, so geht's mir damit. Und darüber möchte ich hier jetzt sprechen und über nichts anderes möchte ich sprechen. Und dann wird einem in den allermeisten Fällen toll zugehört und toll begegnet. Und da wird man auch empowered, wenn man das möchte. Und ich glaube, vor allen Dingen eben, ne, also ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen oder SozialpädagogInnen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, die haben das alles schon sehr oft gesehen und die wissen um die Sensibilität dieses Themas. Es gibt diese vereinzelten Fälle, wo ich mich dann auch einsetze und versuche eben zu sagen, hey, ich glaube, hier müsste man mal anschauen, ob es denn nicht eine interne Aufbereitung oder Aufarbeitung geben sollte oder eine Fortbildung. Aber meistens, wenn man sich an staatlich anerkannte Beratungsstellen wendet, sind es positive Erfahrungen.
Hm. Eine Sache, die ich gerne noch besprechen würde, sind so die häufigsten Beweggründe für einen Schwangerschaftsabbruch, weil ich finde, das hat irgendwie auch immer so einen klassischen Ruf, ach, du warst halt so blöd zu verhüten, keine Ahnung, musst halt jetzt abtreiben. Aber das ist ja so viel mehr. Was für Gründe begegnen dir so?
Ja, das ist auch ein riesen Schamthema. Wenn ich begleite, dann frage ich nie, warum ist das passiert? Warum bist du schwanger?
Hm.
Weil das tut nichts zur Sache. Hm. Also es Verhütungsfehler passieren. Ich habe eine Ärztin mal getroffen, die hat was total Fantastisches gesagt. Die hat gesagt, bei heterosexuellem Sex kann es zu Schwangerschaft kommen. Und wenn man das 20, 30 Jahre, egal wie lange man sexuell aktiv ist, macht, dann gibt es da statistisch die Möglichkeit, dass was schief geht. Und kein Verhütungsmittel ist zu 100% sicher. Und ich glaube, das sollte Leuten einfach die Scham nehmen davor, oh Gott, wie konnte mir das passieren und wie kann ich so unverantwortlich damit umgegangen sein? Weil in allermeisten Fällen waren die Leute nicht unverantwortlich. Es ist einfach statistisch möglich, schwanger zu werden.
Ja.
Die häufigsten Beweggründe für einen Schwangerschaftsabbruch ist Lebensplanung. Also, dass man das jetzt in dem Moment so nicht mit sich und seinem aktuellen Lebensumständen vereinbaren kann. Das ist natürlich das typische Klischee der sehr jungen Frau, die noch keine Ausbildung, keine Beziehung, keine finanzielle Stabilität hat. Das erlebe ich auch. Ich erlebe aber auch Menschen, die mehrfach schon Mutter geworden sind oder Kinder haben. Ich erlebe Menschen, die als Hebamme arbeiten, sehr stark in Berührung mit dem Thema sind und Kinder und Schwangerschaft lieben. Ich erlebe Menschen, die in ihrer Partnerschaft sich nicht sicher und wohl fühlen. Und dann erlebt man aber auch Menschen, und das finde ich immer wichtig zu sagen, denen geht es, wenn man an die reinen Lebensumstände geht, einwandfrei. Die haben eine total tolle Partnerschaft, die sind finanziell total stabil, die könnten sicherlich total gut eine Schwangerschaft und dann daraufhin ein Kind in ihr Leben integrieren. Die möchten das aber einfach nicht. Die haben einfach sich andere Sachen vorgestellt. Und das mag für manche Leute total egoistisch klingen. Und für mich ist das aber eine absolut verständliche Sache. Das ist wie zu sagen, ich möchte diesen Job nicht mehr machen. Ich möchte in dieser Stadt nicht mehr wohnen und ich möchte mit dieser Freundin nicht mehr befreundet sein. Das ist total fair. Und ich glaube, das ist der häufigste Grund.
Ja, ich finde auch irgendwie, viele sagen, boah, zu einer Abtreibung kommt super schnell, weil oder viele Leute würden sagen, wenn Paragraph 218 abgesägt werden würde, würde es auf einmal super viele Abtreibungen geben. Denkst du, das wäre der Fall?
Nein. Also es gibt jetzt, ich glaube, es dreht sich immer so um die 100.000 pro Jahr. Das ist so die bisschen, daran kann man sich immer orientieren. Niemand wird jemals einen Schwangerschaftsabbruch als Verhütungsmethode verwenden. Das ist ja so ein bisschen immer dieses Narrativ, dass wenn das nur legal ist und noch leichter zu erreichen, dann verhüten Menschen schlechter und dann denken sie sich, ich kann ja im Zweifel die Schwangerschaft abbrechen. So geht da niemand, dem ich begegnet bin, mit um. Das macht man nicht gerne. Das ist etwas körperlich einfach, diese Medikamente zu nehmen oder sich in eine OP zu begeben. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das mache ich jetzt alle 3 Monate, statt die Pille zu nehmen. Ich glaube tatsächlich eher, dass ich glaube, die Zahlen würden genau gleich bleiben, weil die Menschen, die jetzt einen Schwangerschaftsabbruch machen möchten, die bekommen den auch. Da habe ich auch sehr bewegende Situationen erlebt, wo ich vor allen Dingen auch sehr junge Frauen erlebt habe, die auf einmal ganz schlagartig auf mich so ganz erwachsen und reif wirkten und sagen, hier entscheide ich mich jetzt gerade für meinen Körper und für mich und gehe durch all diese Hürden und mache das alles mit einer Disziplin, die ich wundernswert finde, weil es die braucht, um diesen Prozess zu durchleben. Und ich glaube nicht, dass das Konsequenzen haben wird auf die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche.
Ja, glaube ich auch nicht. Eine Sache, die, denke ich, durchs Gespräch schon auch klar geworden ist, ist, es ist immer noch unfassbar schwierig, gute und ausführliche Informationen zu dem Thema zu finden. Hast du neben Abortion Buddy noch Tipps, wo man sich vielleicht gut informieren kann?
Absolut. Ich bin sehr großer Fan von dem Verein Doctors for Choice. Da haben sich sehr viele Ärztinnen zusammengetan, die Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland durchführen. Die haben eine sehr tolle Webseite, die finde ich übersichtlich, die ist sicher. Da gibt es keine Fehlinformationen, da landet man nirgendwo, wo man nicht landen sollte. Und die haben da auch alle Informationen über die rechtliche Lage, die Abläufe, medizinisches Background-Wissen. Die haben auch einen tollen Instagram-Kanal, mehr als du denkst, heißt der. Da kann man sich nochmal in Statistiken einlesen. Und dann, das ist jetzt keine deutsche Seite, aber es gibt den Instagram-Kanal Shout Your Abortion. Den finde ich wunderschön. Da sind einfach nur Kacheln, wo anonymisiert in einem Satz Menschen über ihren Schwangerschaftsabbruch sprechen. Und das ist total in bunten Farben hinterlegt und macht genau das, was wir mit Schwangerschaftsabbrüchen machen sollten, nämlich es normalisiert sie und macht sie zu etwas, was Menschen passiert und wo Menschen facettenreiche Gefühle zu haben können. Und diese Seite kann ich allen Menschen empfehlen, die ein Verständnis dafür haben wollen, was ein Schwangerschaftsabbruch bedeutet, auch wenn sie keine Berührung selber damit hatten. Und wenn man sich informieren möchte, dann würde ich auf Doctors for Choice gehen.
Ja, sehr schön. Hanna, wir sind schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute mit mir über das Thema so offen gequatscht hast. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Wahrscheinlich dann direkt über Abortion Buddy, wobei wir da Social Media Technik nicht so super aktiv sind, weil wir so ein bisschen unsere Ressourcen nutzen für die Versorgung, also für die Abholungen. Genau, aber da findet man eigentlich sonst alle weiteren Informationen.
Sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.